Ich würde jetzt noch gerne vor dem Gottesdienst beten und würde bitten, jedem, dem das möglich ist, dazu aufzustehen. Ja, lieber Herr, du siehst uns, wie wir an diesem Morgen vor dir sitzen und vor dir stehen. Und du weißt, wie sehr wir dich benötigen. Wir brauchen dich so unglaublich in unserem Leben. Und egal, in welcher Situation das ist, als Bewahrer, als Ermutiger, als Freund, als Vorbild. In so vielen Situationen brauchen wir dich, oh Herr. Und darum möchte ich auch gerade in diesen Monaten und Wochen bitten, wo so viele verzagt sind und so viele so ein ängstliches Herz haben, sei bei uns, kräftige uns, stärke uns, wirke in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserem Land und auch in der ganzen Welt, dass wir durch dich Segen sein können für andere. Und Herr, so möchte ich auch bitten für Thomas, bitte schenke ihm die richtigen Worte, dass er einfach dein Wort in unser Herz bringt. Amen.
Amen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen, alle ausgeschlafen? So einigermaßen, ne? Wir machen weiter mit unserer Predigtreihe zum Johannesevangelium und wir sind schon in Kapitel 2. Das heißt, wir schlagen heute das Kapitel 2 auf und es geht, Uli hat es angekündigt, um die Hochzeit zu Kana. Eine vielleicht für die meisten sehr bekannte Geschichte. Jesus verwandelt Wasser in Wein. Bevor ich den Bibeltext lese, es gibt einen schönen Witz dazu. Ein Pfarrer gerät in eine Verkehrskontrolle und der Polizist, der schaut ins Auto rein und sieht eine leere Weinflasche auf dem Wagenboden neben dem Pfarrer liegen und fragt dann diesen Pfarrer, sagen Sie mal, haben Sie was getrunken? Und der Pfarrer antwortet, nein, nur Wasser. Darauf der Polizist, und warum kann ich dann Wein riechen? Und der Pfarrer schaut auf die leere Flasche und sagt, mein Gott, er hat es schon wieder getan. Also, lasst uns den Bibeltext lesen. Ihr könnt es mitlesen, Johannes 2, die ersten Verse. Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da, doch Jesus antwortete ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand, dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisungen, der Mann probierte das Wasser, es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam, nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Der erste Punkt zu diesem Bibeltext, kein Wein. Wir haben hier diese fantastische Hochzeit und vielleicht ist so eine Hochzeit, vielleicht gehört so eine Hochzeit zu den größten Tagen im Leben eines Menschen. An diesem Tag möchte man sich so festlich kleiden, wie nur möglich. Nicht beschaulich feiern, kein kleiner Rahmen. Und so eine Hochzeit wie hier in Kana wurde rund eine Woche gefeiert. Und es war so ein Kommen und ein Gehen. Jeder konnte so aus dem Dorf, aus der Region einfach mit dazukommen. Es war eine öffentliche Hochzeit und dadurch wusste man auch nie, wie viel Wein und wie viel Essen man tatsächlich braucht. Und natürlich war es so, dass der Bräutigam für die finanziellen Mittel zuständig war. Deswegen war das damals so, dass eine Braut oft sehr jung war, zwischen 13 und 14, und die Männer waren zwischen 20 und 21, weil die mussten erstmal arbeiten, die mussten ja eine Familie ernähren und die mussten auch in der Lage sein, so ein Fest ausrichten zu können. Und jetzt stellen wir uns vor, die Feier ist in vollem Gang und überall Freude und auf einmal die Katastrophe, kein Wein mehr da. Niemand weiß, warum ihnen der Wein ausgegangen war. Hat sich jemand verkalkuliert? Gab es eine Misskalkulation? Oder vielleicht haben die Gäste auch viel zu viel getrunken? Und in dieser Situation bittet Maria ihren Sohn Jesus, den Gastgebern, also dem Brautpaar, zu helfen. Das kann man gut nachvollziehen. Hey Jesus, tu was, es ist kein Wein mehr da. Und Jesus macht diese obskure, verwirrende Aussage, die kein Mensch sofort versteht. Frau, also im Griechischen steht tatsächlich Frau, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit, wörtlich übersetzt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Im Johannesevangelium steht dieser Begriff meine Stunde als ein Hinweis auf den Tod von Jesus. Also in Johannes 12, 13, auch Johannes 17 spricht Jesus über seine Stunde und er meint damit seine Stunde am Kreuz, also der Moment, an dem er sterben würde. So, und jetzt frage ich euch ganz ehrlich, wie kann man das verstehen? Hier geht es ja nicht um Kommunikationsregeln zwischen Mann und Frau. Maria kommt zu ihm und sagt, es ist kein Wein mehr da, also eine Katastrophe. Wie stehen die Gastgeber, wie steht das Brautpaar da? Und Jesus dreht sich um und sagt, Maria, ich bin noch nicht bereit zu sterben. Das passt irgendwie nicht zusammen. Jesus, wir brauchen Wein, das gibt eine Katastrophe. Maria, Frau, was belästigst du mich? Ich bin noch nicht bereit zu sterben. Nun, Maria, eine Frau, die ja schon so einiges gewöhnt war, da kommt ein Engel, der sagt, Maria, du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn zur Welt bringen, der wird Jesus heißen. Dann eine andere Situation, Maria ist mit ihren Kindern unterwegs, mit den Brüdern und Schwestern von Jesus. Sie suchen ihn auf in einem Haus und sagen, Jesus, komm nach Hause, das wird hier alles irgendwie zu gefährlich. Und Jesus erweitert auf einmal den Kreis seiner Familie, indem er sagt, hey, die ganzen Leute, die hier sitzen, und das Haus war voll, das sind meine Brüder und meine Schwestern. Also Maria war schon so einiges gewöhnt von dem, was Jesus gesagt hat und was man nicht auf den ersten Blick verstand. Und vielleicht war das der Grund, warum sie dann relativ entspannt zu den Dienern sagt, was immer er befiehlt, das tut. Leute, also was immer er sagt, macht es einfach. Wie sollen wir diese seltsame Aussage von Jesus verstehen? Kein Wein mehr da, mach Wein. Nein, ich bin noch nicht bereit zu sterben. Es gibt nur eine Erklärung, die ich gefunden habe. Jesus ist in Gedanken versunken und er sieht das, was passiert ist, als eine Metapher. Als eine Metapher für das, was mit seinem Leben passieren würde. Jesus ist tief erschüttert, der Wein ist alle. Wir wissen, Wein steht für Freude, auch und gerade in der Bibel. Der Wein symbolisiert eine tiefe Freude. Und Jesus sieht in diesem Moment, in dem der Wein ausgegangen war, seinen Moment, in dem die Freude auf einmal verschwindet. Sein Tod am Kreuz, der absolute Tiefpunkt, das Gegenteil von Glück und Freude. Und Jesus sieht diese Katastrophe, die sich anbahnt. Jesus guckt über die Hochzeit hinaus. Wir schauen oft nur auf unser eigenes Leben. Jesus schaut über die Hochzeit hinaus. Er sieht die Demütigung, die auf ihn zukommt. Er sieht das schwere Kreuz, das er tragen wird. Und er stellt fest, der Wein läuft im wahrsten Sinne des Wortes aus. Die gute Stimmung verfliegt und die Freude verschwindet. Mit anderen Worten, in der Katastrophe, die dem Brautpaar bevorsteht, sieht Jesus den Grund, warum er gekommen ist. Er ist gekommen, um Menschen wirklich eine tiefe, ultimative Freude zu bringen. Aber vorher müsste er dafür sterben. Niemand denkt bei einer Hochzeit an etwas Schlimmes, an etwas, das passieren könnte. Aber Jesus sieht seine Stunde, den Moment, in dem der zur Freude gemacht wurde, sein Leben verliert. Und das ist eine sehr, sehr nachdenkliche Metapher. Ich stelle mir diese Spannung vor, in der Jesus sich befindet. Er sieht die Menschen feiern, oberflächlich, nichts ahnend, was da später für sie geschehen würde am Kreuz, nichts ahnend von dem, warum Jesus überhaupt kommen musste. Die Menschen feiern, sie sind oberflächlich, sie genießen den Wein und sie haben ja überhaupt keine Ahnung. Eine nachdenkliche Metapher auch für unser Leben. Denn wir merken an dieser Stelle, dass wir so im völligen Kontrast zu Jesus leben. Wir sagen, meine Stunde wird noch kommen, wenn es um Glück und Freude geht. Wir sagen, hey, irgendwann kommt der Moment, da werde ich glücklich und zufrieden sein. C.S. Lewis hat einmal gesagt, Gott kann uns kein Glück und keinen Frieden geben, außer sich selbst, weil es nicht da ist. Es gibt eine solche Sache nicht. Menschen suchen in dieser Welt das ultimative Glück, die große Freude. Und metaphorisch denke ich so bei jedem Fest, wird eigentlich klar, dass es die Freude in dieser Welt nicht gibt. Zumindest nicht die tiefe Freude, die einen Menschen erfüllt. Wir gehen auf eine Feier und spätestens am nächsten Morgen, wenn der Kater da ist, merken wir, hey, die Freude, die ist verflogen. Es gibt Leute, die lassen keine Party aus, aber die Freude vergeht immer. Bei jeder großen Feier ist das so. Wenn du verliebt oder wenn du verheiratet bist und gerade noch denkst, wenn ich diesen Menschen habe, dann werde ich glücklich sein, irgendwann kommt der Moment, an dem du feststellst, mir fehlt etwas, dennoch. Eines Tages merkst du, dass deine Sehnsucht nach Freude und Glück nicht weniger geworden ist, dass der andere dein Vakuum eben nicht erfüllt hat, dass es noch etwas anderes gibt, wonach du dich sehnst. Wenn man jung ist, dann ist man sich ziemlich sicher, dass wenn man den richtigen Beruf hat, man den richtigen Partner hat, die richtige Karriere einschlagen konnte, dass das die Parameter sind, um irgendwann zu sagen, hey, ich bin wirklich glücklich, ich führe ein glückliches Leben. Und manchmal braucht es Jahre, um festzustellen, dass alle diese Dinge, die so schön waren und sich so wunderbar anfühlten, aber unsere Seele nicht satt gemacht haben. Und deshalb stellen einige fest, dass sie viel weniger glücklich sind, als sie dachten. Glück und Freude ist heute für viele Menschen etwas unglaublich Existenzielles. Ein Bekannter von mir kam neulich auf mich zu, 20 Jahre verheiratet. Und ich dachte immer, glücklich verheiratet, ausgefüllt. Und er kommt zu mir und sagt, hey Thomas, wir sind 20 Jahre verheiratet gewesen. Wir sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Aber weißt du was? Jeder hat ein Recht auf Glück. Ich will noch einmal durchstarten. Ich will noch einmal was erleben, auch sexuell. Da muss doch noch irgendetwas sein. Meine Stunde wird noch kommen. Und dann hat er 20 Jahre Ehe weggeworfen. Auf der Suche nach dem Kick, nach der einen großen Freude. Aber irgendwann im Leben kommt der Moment, in dem auch diese Menschen erkennen, Gefühle verblassen, auch in einer zweiten Beziehung verblassen Gefühle. Irgendwann ist auch das Fest vorbei. Irgendwann geht auch dieser Wein aus. Du kannst dein ganzes Leben feiern, aber die Frage ist, mit welcher Hoffnung feierst du eigentlich den letzten Tag deines Lebens? Und ich habe so gedacht, vielleicht ist das so, dass es in unser aller Leben so ein Bild gibt, das Bild eines Berges mit einem Gipfel, und jeder möchte diesen Gipfel erreichen, die große Freude, und wir tun alles Mögliche, um die Dinge zu erreichen, aber selbst wenn wir den scheinbaren Gipfel erklommen haben, hört diese Sehnsucht nach Glück und Freude nicht auf. Und wir merken, hey, da gibt es noch etwas. Und es gibt, glaube ich, 4 Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen. Du kannst ein Mensch sein, der sagt, ich gebe meinem Partner die Schuld, der Arbeit die Schuld. Oder du kannst so reagieren, dass du dir selbst die Schuld gibst oder der ganzen Welt. Oder du tust etwas radikal Neues. Du wirfst deine 30 Jahre andauernde Ehe weg und du tust etwas radikal Neues. Du suchst einen neuen Ehepartner oder du suchst einen neuen Psychiater, einen neuen Job. Aber irgendwann stellst du fest, auch das ist es nicht. Was sieht Jesus in dem Moment, als Maria zu ihm kommt und sagt, der Wein ist alle? Jesus sieht diesen Moment, in dem die Menschen Freude empfinden, alles tun für Glück und für Freude, aber dass der Punkt kommt, wo das erlischt, weil es die tiefe Freude in unserem Leben einfach nicht gibt. Die tiefe Freude, die uns wirklich erfüllt. Jesus sieht diese Katastrophe vor Augen. Er sieht den Grund, warum er gekommen ist. Er sieht das Kreuz als den großen Wendepunkt. Mit mir, dem neuen Wein, kommt etwas ganz, ganz Neues. C.S. Lewis hat einmal Folgendes gesagt: Kein Geschöpf wird mit Wünschen und Bedürfnissen geboren, für die es keine Befriedigung gibt. Ein Säugling hat Hunger, also bekommt er sein Fläschchen. Eine Ente will schwimmen, also gibt es Wasser. Die Menschen empfinden sexuelles Verlangen, also gibt es so etwas wie Sex. Wenn wir nun in uns selbst eine Sehnsucht vorfinden, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir doch daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen worden sind. Wisst ihr, wenn ein Mensch merkt, es gibt eine Sehnsucht in meinem Leben, eine Sehnsucht nach Freude, die durch nichts anderes gestillt werden kann, dann ist das Leben kein Betrug, dann ist es nicht dein Problem, weil du das Leben vermasselt hast, sondern C.S. Lewis sagt, der Grund ist der, du wurdest für eine andere Welt erschaffen. Und das ist der Punkt, an dem Jesus beschließt, den besten Wein zu machen. So als ob Jesus sagen würde, Leute, der Wein in eurem Leben wird immer ausgehen. Die Freude wird irgendwann immer auf der Strecke bleiben. Aber ich bin gekommen, um euch diese Festfreude zu bringen, eine ewige Perspektive. Ich bin gekommen, um Frieden in euer Herz zu gießen. Wie genial ist das denn, damit du diesen Frieden weitergeben kannst an andere Menschen. Und jetzt sind wir beim Thema Freude, und das ist vielleicht nochmal ein ganz eigenes Thema, Christen und Freude. Oh, oh. Ich kenne so viele Christen, die gehen auf eine nicht-christliche Hochzeit, kommen wieder und sagen, ich habe so schön gefeiert wie noch nie in meinem Leben. Kennt ihr das? Und man fragt sich ja, warum gibt es eigentlich keine christliche Hochzeit, wo Menschen so schön feiern? Christen und Freude ist ein ganz großes Thema. Ich habe manchmal so den Eindruck, Christen sind so Menschen, die wie eine Mumie eingewickelt, völlig verklemmt leben, Angst haben vor der ewigen Verdammnis und sich um so viel bringen. Bedeutet Christsein im allen Ernstes, dass ich hoffen und beten muss, am Ende meines Lebens ein Stück vom Kuchen abzubekommen? Und davor lebe ich eben in einer Zwischenzeit, die schwierig ist. Schauen wir uns diese Geschichte an. Jesus gibt sein Debüt. Jesus tritt zum allerersten Mal in der Öffentlichkeit auf. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre Jesus gewesen, dann hätte ich mir gesagt, hey, für meinen ersten Auftritt, da möchte ich etwas tun, worin die Menschen erkennen, wie ich bin, was mein Kernanliegen ist. Nun, Jesus hätte einen Toten zum Leben erwecken können, einen Kranken heilen können. Irgendjemand war sicherlich krank bei dieser Hochzeit. Und was macht Jesus? Jesus sagt, ich verwandle Wasser in Wein. Ich verwandle Wasser in Wein. Ich bin der neue Wein. Ich stehe für Freude. Ich möchte, dass das Leben mit mir ist wie eine Hochzeit, aber mit dem richtigen Fundament. Und meine Freude wird nicht einfach vergehen. Meine Freude wird bleiben. Und die Frage ist, ob wir das in unserem Leben so verstanden haben. Denken wir, Jesus ist jemand, der ständig nur fordert. Jesus macht hier deutlich, ich bin der Herr des Festes. Ich bin gekommen, um mit meinem Leben eine neue Basis für dein Leben zu schaffen, das diese Festfreude beinhaltet. Gehen wir einen Punkt weiter. Das Hochzeitsmahl ist in der Bibel ein sehr, sehr wichtiger Begriff. Und ich lese uns gleich einen Vers dazu vor, aber vorher die Frage, wenn du ein Bild vom Ende hast, wie sieht das aus? Es gibt ja heute viele Menschen, die haben so ein Bild vom Ende der Welt, Katastrophe, Sonne implodiert. Aber schauen wir uns mal an, was die Bibel über unsere Zukunft sagt. Offenbarung 19. Und das ist wie so ein Leitbild, das uns prägen soll. Lasst uns freuen und fröhlich sein, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in Seide, glänzend und rein. Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Wisst ihr, sich mit Jesus zu verbinden im Leben bedeutet ja längst nicht nur, Jesus vergibt mir meine Sünden. Es bedeutet so unendlich viel mehr. Es bedeutet, dass ich vor dem Ende der Welt keine Angst haben muss, weil am Ende der Welt, sagt die Bibel, werden wir zu einem Hochzeitsmahl eingeladen. Und jeder von uns, der sich mit Jesus verbunden hatte, mit Jesus lebt, der diesen Kelch der Freude trinkt, weil Jesus den Kelch des Gerichts getrunken hat, der wird etwas von dieser Hochzeitsfreude erleben können. Jetzt fragt euch mal, weil dieses Bild der Hochzeit alles in den Schatten stellt, was du dir vorstellen kannst. Jedes Fest, das du kennst. Wie fühlt sich eine Braut auf der eigenen Hochzeit? Die Braut wird sagen, ich bin geliebt, ich bin bewundert, mein Mann ist für mich. Dadurch, dass wir heiraten, gehört das, was meinem Mann gehört, auch mir und umgekehrt. Und unsere besten Freunde sind eingeladen, um mit uns zu feiern. Und die Bibel sagt, das ist nur ein Vorgeschmack davon, was noch alles kommt. Ein Hochzeitsmahl am Ende. Deswegen haben wir keinen Grund, in Lethargie zu fallen, auch wenn es Kriege gibt, auch wenn es Nöte gibt, sondern wir wissen, hey, am Ende wird es ein großes Hochzeitsfest geben. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst, Hochzeitsfest, oh, für mich keine schöne Assoziation, weil meine Ehe ist schon kaputt gegangen, meine erste. Und ich empfinde keinen Trost in diesem Bild. Vielleicht sitzt du heute Morgen auch hier und denkst, ich hätte gern mal so eine Hochzeit erlebt, einen Menschen, der mich liebt, der mich bewundert, aber ich habe ihn nicht. Und ich möchte dir sagen, hier steht jemand, der glücklich verheiratet ist, aber der sagt, hey, auch eine glückliche Ehe ist nicht das, was uns Menschen völlig erfüllt. Auch da bleibt ein Vakuum. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um eure Leere zu füllen. Und wisst ihr, wenn wir das zulassen, wenn wir Jesus nicht nur nacheifern als jemand, der moralische Dinge gesagt hat, wenn wir in Jesus nicht nur jemand sehen, der irgendwie abstrakt ist, sondern wenn wir in Jesus jemand sehen, der für diesen neuen Wein steht, dann werden wir merken, er ist für Freude und Glück in meinem Leben zuständig. Und wisst ihr was? Wenn du das in der Ehe erkennst, dass der Partner nicht derjenige ist, der dich glücklich macht, sondern Jesus, dann wirst du deine Ehe nicht ruinieren, dann wirst du deinen Partner nicht unter Druck setzen, weil du weißt, meine tiefe Freude kommt von woanders her. Und wenn du keinen Partner hast, dann wirst du eben nicht verzweifeln, weil du weißt, es gibt einen, der mich bewundert, es gibt einen, der mich unendlich liebt. Und das Letzte, Maria sagt hier, was immer er euch befiehlt, das tut. Ich habe so gedacht, Maria hätte auch ganz anders reagieren können. Jesus, ich bin deine Mutter. Jesus, ein bisschen mehr Respekt. Und Maria sagt stattdessen, was immer er euch befiehlt, das tut. Maria versteht Jesus auch nicht in Gänze. Und sie macht damit deutlich, auch wenn ich ihn nicht ganz verstehe, setze ich trotzdem meine Hoffnung auf ihn. Auch wenn ich nicht begreife, was er hiermit tatsächlich beabsichtigt hat, ich vertraue ihm. Wisst ihr, so fromm, wie wir manchmal tun, sind wir nicht. Wir haben viele Fragen. Gott, warum tust du das? Gott, warum erleide ich das? Gott, warum mache ich das jetzt durch? Wir haben viele Fragezeichen. Aber trotzdem können wir doch sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass das Glück wirklich von dir kommt. Was verwandeln wir nicht alles in unserem Leben in Wein? Den Beruf, den wir auf einmal anbeten, weil wir für ihn alles tun und sogar unsere Familie opfern? Was verwandeln wir in unserem Leben nicht zu Wein? Den Partner, der alle unsere Defizite ausgleichen soll, der uns lieben soll in einer Art und Weise, für die er nie geschaffen wurde. Und Jesus sagt, hey, ich bin der neue Wein. Ich bin die Freude. Ich frage euch mal ganz ehrlich zum Schluss, glaubst du, dass Jesus die Freude ist? Hey, wenn du morgens aufstehst und dein Gewissen dich schon verdammt und du wissen darfst, Jesus hat mir vergeben. Und du dann die erste Tasse Kaffee trinkst und denkst, hey, der Frieden Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Er hat mich fähig gemacht, diesen Frieden weiterzugeben. Und wenn du dann arbeitest und dir einfällt, dass dein Ehepartner nicht dafür geschaffen ist, dich glücklich zu machen, sondern dass Jesus dafür da ist, den Mangel in deinem Leben zu erfüllen. Hey, wie glücklich und ausgewogen kannst du dein Leben leben. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, damit du irgendwann am Ende deiner Zeit ein Stück vom Kuchen abbekommst, sondern ich bin gekommen, damit du heute schon schmecken kannst, wie gut es ist, dass ich für dich den Kelch des Gerichts getrunken habe, damit du den Kelch der Freude trinken kannst. Und damit ihr das heute einfach mal ein bisschen nachempfinden könnt, könnt ihr nach diesem Gottesdienst rausgehen und euch einen Kelch Wein nehmen und ihn trinken in diesem Bewusstsein, Jesus ist dieser neue Wein. Nur ein Kelch, nicht zwei. In diesem Bewusstsein, Jesus ist gekommen und er hat mir nicht nur vergeben, sondern er ist ein Gott des Festes. Amen. Jesus, ich bin begeistert, dass du viel größer bist, als ich oft denke. Jesus, und wenn es um Freude geht, bin ich nicht der Beste. Ich genieße Feste, wo es diese Freude gibt, aber ich merke auch, dass so manche Feste, ja, Freude geht verloren, aber deine Freude, die Dinge, die von dir kommen, die haben Ewigkeitswert. Und ich bitte dich, dass wir heute aus diesem Gemeindehaus rausgehen, mit dem Geschmack von Rotwein auf den Lippen und in diesem Bewusstsein, du bist ein Gott der tiefen Freude. Du bist ein Gott, der unsere Seele satt macht. Du bist gekommen, um uns wirklich zu erfüllen. In Jesu Namen. Amen. Jesus, vielen herzlichen Dank für diesen Gottesdienst und bitte vergib uns, wo wir die Freude manchmal in den Dingen suchen, die nicht dafür taugen. In dem kurzen Moment und dass wir sie nicht bei dir suchen. Du bist der Herr des Festes. Du hast Wasser in Wein verwandelt, um den Menschen zu zeigen, ich bin nicht nur gekommen, damit du irgendwann ein Stück vom Kuchen abbekommst, sondern ich bin gekommen, um dein Leben positiv zu verändern. Wir haben auch am Anfang, Uli hat das erzählt, wie oft wir dein Eingreifen, deine Freude, deinen Schutz in unserem Leben erleben. In diesen alltäglichen Momenten, wo wir drohen abzustürzen und plötzlich bist du da und du stehst uns bei und du schützt uns. Und der Gott des Friedens, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der segne eure Herzen in Christus Jesus. Amen.